NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Cedric Cavator weiter aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Heute die 6. von 14 Folgen. Der Schwule Hans Kesselbach, eine erfundene Figur, hat ein Verhältnis mit Magda Quandt. Sie ist die Stiefmutter von Helmut Quandt, seine große Liebe, die nicht mehr am Leben ist, denn Helmut ist an einer verunglückten Blinddarmoperation gestorben. Da Homosexualität gesellschaftlich geächtet ist, vor allem in der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus, ist Hans durch sein Verhältnis zu Magda geschützt. Für sie bedeutet er Ablenkung aus einer öden Ehe mit dem viel älteren Industriellen Quandt. Nach und nach erfährt er etliche Details aus ihrem Leben. Auch einem ehemaligen Liebhaber begegnen sie. Diese Person hat Nora Bossong nicht erfunden.
Viktor Alosorow trafen wir bei einem Spaziergang am Barbarossa-Platz. Einen nachdenklichen Mann mit wildem Haar, der allein einige Runden um den Platz drehte. Magda wechselte nur ein paar Sätze mit ihrem Jugendfreund, aber sie war wie verwandelt. Sogar ihre kühle Art brach ein wenig auf. Hübsch war er nicht, aber sein Blick hinter den kreisrunden Brillengläsern war auf zärtliche Art aufmerksam, und unter anderen Umständen wäre ich wohl von ihm eingenommen gewesen. Er war es, mit dem sie einst zu Yom Kippur gefastet hatte. Für ihn hatte sie einen Davidstern getragen und überlegt, zum Judentum zu konvertieren. Und vermutlich hatte sie als junges Mädchen ernsthaft darüber nachgedacht, ihn einmal zu heiraten. Mit einer jüdischen Gefährtin war er nach Tel Aviv gegangen, sie hatten ein Kind zusammen, und ich konnte aus dem kurzen Gespräch nicht heraushören, warum er damals nicht Magda ins gelobte Land mitgenommen hatte. Mittlerweile war er zum Vertreter der Jeschuv beim Völkerbund gewählt worden und arbeitete an der großen Idee des Zionismus. Und als er scheinbar beiläufig von seiner Scheidung erzählte, wurde Magda aufmerksam. Vielleicht kam ihr ein letztes Mal in den Sinn, zu ihm zu gehören. Aber es konnte ja nur ein nostalgischer Wunsch sein. Hier hätte sie ja ihre große Idee, bemerkte ich, nachdem wir uns von ihm verabschiedet hatten. Und sie antwortete gereizt, ich solle nicht über Dinge reden, von denen ich nichts verstünde. Etwas Herablassendes lag in ihrem Ton. So als nähme sie all das zurück, was sie ihm Horcher über mich gesagt hatte. Als wäre auch ich nur ein dünnes Flämmchen, das erlosch, ehe es wirklich gebrannt hatte. Und es kränkte mich mehr als der offensichtliche Umstand, dass sie mich gerade in Gedanken gegen einen anderen ausgetauscht hatte. Den Nachmittag über war ich still. Das verstimmte Magda nur weiter. Und abends hatte sie wenig Appetit, nahm winzige Bissen auf ihre Gabel, die sie noch einmal teilte, und ließ die Hälfte ihres Cordon Bleu zurückgehen. Ich machte ihr Vorhaltungen. Weniger wegen des Kellners, der wie ein geprügelter Hund mit dem halbvollen Teller in die Küche zog, als vielmehr, weil mich ihre kleinliche Pickerei nervös machte. Ich sagte ihr, sie müsse bei Kräften sein. Dass nun auch ich damit anfinge, sie zu bevormunden. Quandt habe sie schon wie ein Kind behandelt, aber er sei immerhin doppelt so alt wie ich. Warum glaubt ihr alle zu wissen, wann ich satt bin? Werde erst mal volljährig. In den ersten Monaten hatte sie mir alles recht gemacht. Und nun, fast auf den Tag genau nach einem Vierteljahr, begann der Streit. Was ich an diesem Abend auch sagte, es passte ihr nicht. Und jede Kleinigkeit war ihr Grund zum Vorwurf. Dass ich zum Nachbartisch blickte, mit links schnitt, den französischen Wein falsch betonte, dass ich mein Studium schwänzte, ebenso wie das Studium selbst. Als ich nach einer Stunde erschöpfender Zankerei nach Hause gehen wollte, warf sie mir vor, ich ließe sie im Stich. Ich müsse nur einmal ausschlafen, entgegnete ich. Aber sie wünschte nicht, dass ich ging, und so blieb ich. Wenn ich heute an unser erstes Zerwürfnis zurückdenke, kommt es mir wie der leichteste Abend mit ihr vor. Sie hatte mich von sich gestoßen, und ich hätte gehen können. Das muss sie gespürt haben, denn nach unserem Streit wegen Alosorow, oder wie Magda gemeint hätte, wegen des Cordon Bleu, war sie auf neue Art bemüht um mich. Sie brauchte Licht, das auf sie abstrahlte. Vielleicht ist das so, wenn man eigentlich überall nur Dunkelheit sieht. Und darum wünschte sie, dass ich herausstach. Je länger ich an ihrer Seite war, desto mehr hielt auch ich mich für auserwählt. Ich wusste nur nicht, für was eigentlich. An Macht hatte mir nie viel gelegen, und bis heute vermeide ich es, zu viel davon in Händen zu halten. Man geht nicht mehr frei und aufrecht durch die Stadt, sondern zieht wie der König im Schach nur noch einen bleiernen Schritt vor oder zurück. Mein Leben drehte sich in diesen Monaten so sehr um Magda, dass mir nicht einmal auffiel, wie ich zunehmend allem anderen abhanden kam. Kurz vor Ostern sprach mich auf der Straße ein junger Mann mit kanariengelbem Schal an. Ich erkannte ihn nicht, und da es nieselte, wechselten wir einige höfliche Sätze über das Wetter. »Wie schnell man das Militärische wieder verlernt«, bemerkte er. »Auf dem Appellplatz war Regen ja ein körperlicher Zustand.« Da erst sah ich meinen Kameraden Rubinrot vor mir, den meine Erinnerung in der grauen Reichswehrjacke verwahrte. Durch seinen ausgefransten Bart und die Schatten unter den Augen wirkte er deutlich älter als noch vor 2 Jahren. »Im Studium habe er es mit Kants Vernunftbegriff aufgenommen«, berichtete er, »und Karl kämpfe weiterhin für die Sozialdemokratie. Sie sehen sich häufig, jeden Samstag im Wirtshaus zur Schwarzen Katze. Ich solle doch auch einmal dazukommen.« Ich versprach es, sobald ich Zeit dafür fände, ohne es ernst damit zu meinen. Dann erkundigte ich mich nach seinem Vater und der Arbeit im Bankhaus. Alles war gut, die Mutter gesund, die Schwägerin. Ich hörte nicht länger zu, betrachtete nur seine feinen Lippen und spürte, wie sich etwas in mir zusammenzog. Übereilt verabschiedete ich mich von ihm, ließ noch Grüße ausrichten an Menschen, die ich nie in meinem Leben gesehen hatte. Ich bog um eine Ecke, um noch eine, lief die Ansbacher Straße hinauf und starrte auf die Auslagen des Warenhauses, als könnten mich gewachste Äpfel und Damenhüte auf gesichtslosen Puppenköpfen zur Besinnung bringen. Da sah ich wieder die Kellertreppe aus meinem Traum vor mir, auf die Magda und Helmut Arm in Arm zugehen. Ich sehe ihn fallen. Ich warte auf den Aufprall. Aber es bleibt auch heute still. Helmut stand dicht neben Magda. Er steht noch immer da und blickt schräg aus der Aufnahme heraus. Das Foto muss unmittelbar vor seiner Abreise nach London aufgenommen worden sein. Links und rechts der beiden hatte der Fotograf Herbert, Harald und Günther Quandt platziert. Ich nahm es vom Kamin, ließ es in meine Ledertasche gleiten und gruppierte die übrigen Fotos so um, dass keine Lücke entstand. Magda rief mich auf die Terrasse hinaus. Sie saß mit ihrer Mutter beim Skatspiel, Cognac-Gläser neben den Karten. Ihrer Mutter gegenüber gab ich mich als Fritz Gerber aus, Rheinländer aus gutem Hause, Sohn eines angesehenen Juristen. Ich weiß nicht, warum ich es tat. Vielleicht, um Augustes Vertrauen zu gewinnen, oder bloß, um nicht ich selbst zu sein. Magda ließ es mir durchgehen, redete mich sogar mit Fritz an, und Auguste trank einen Cognac mit mir, als sei es selbstverständlich, auf der Terrasse des Schwiegersohns mit dem Mann zusammenzusitzen, mit dem die Tochter Ehebruch beging. Magda lächelte angestrengt, und ich merkte, dass etwas zwischen den beiden vorgefallen war. Schnell nahm ich den Kartenstapel, mischte und verteilte für eine neue Runde. »Sagen Sie, Fritz«, fragte Auguste betont beiläufig, während sie die Karten in ihrer Hand sortierte, »was halten Sie eigentlich von diesem Alfred Rosenberg?« Ich wusste, dass Magda seine Artikel las und hatte es vermieden, mit ihr darüber zu streiten. Alles, was ich von ihm kannte, waren absonderliche historische Herleitungen seiner These, die Juden seien am Untergang der nordischen Rasse schuld. Man konnte es nicht ernst nehmen, aber solches Geschwätz war in Mode. »Er schreibt nun wohl auch an einem Buch«, fügte Auguste hinzu. »Hoffen wir, dass darin wenigstens die Seitenzahlen stimmen«, sagte ich, und Magda warf mir einen kühlen Blick zu. »Er ist mutig«, befand sie. »Er ist Faschist ohne Grandezza«, sagte ich und strich über ihr Handgelenk. »Und der Faschismus selbst ist ja schon nichts als Gewalt ohne Gott.« »Du weißt, Politik interessiert mich nicht. Aber es gibt in Berlin einige ernstzunehmende Leute, die sich mit dem Faschismus beschäftigen.« »Natürlich, und du bist mit einem verheiratet«, gab ich zurück. Ihr Lächeln wurde noch abweisender. Es gefiel ihr nicht, wenn ich Quandt erwähnte, schon gar nicht vor ihrer Mutter, schon gar nicht so selbstverständlich. Zu diesem Zeitpunkt ließ Quandt uns bereits beschatten, aber das wusste ich noch nicht. Ich hätte gelacht, hätte mir jemand davon erzählt. Es konnte nur einem Mann einfallen, der zwar jeden einzelnen Rivalen auf dem Textilmarkt und im Akkumulatorengeschäft kannte, aber nicht einmal das Offensichtlichste über seine Frau wusste. Und letztlich gab er uns dadurch sogar recht. Wer so wenig Zeit aufbrachte, um selbst nachzusehen, was seine Frau ganz unverhohlen trieb, verdiente der es nicht, betrogen zu werden? Rosenberg, erklärte ich, gehört sicher nicht zu den ernstzunehmenden Leuten, wie du sie nennst. Er begreift von Geschichte so viel wie ein deutscher Schäferhund. Oh, und was begreift ein Schäferhund von Geschichte, Herr Professor? Seine Rasse. Vielleicht ist das auch der Kern, sagte Magda und stellte die Cognac-Gläser klirrend auf das Tablett. Sie blieb dabei, nichts von Politik wissen zu wollen. Aber das Völkische, sagte sie, geht tiefer. Es berührt das, wozu wir berufen sind. Und damit erhob sie sich und trug das Tablett in die Villa. Eines Abends, als ich mich nach einem Spaziergang im Viktoriapark durch fremde Kreuzberger Straßen treiben ließ, kam ich an einem Kneipenschild mit einer schwarzen Katze vorbei, die über dem Gehweg buckelte. Länger blickte ich zu ihr hinauf, bis mir einfiel, warum mir der Name bekannt vorkam. Rubinrot hatte ihn mir bei unserer flüchtigen Begegnung genannt, und ich sah mich vorsichtig um, ehe ich eintrat, denn es kam mir wie ein Verrat an Magda vor oder wie eine Flucht. Der Gastraum war überfüllt, verraucht und laut. Niemand sah sich zu mir um. Die Leute redeten hitzig durcheinander und sie lachten, ohne dass ich sagen konnte, worüber. Tatsächlich entdeckte ich Rubinrot und Karl unter einer schiefen Garderobe bei Linsensuppe und Bier. Über Rubinrot schwebten zwei dunkle Arbeiterjacken wie Flügel und seine Arme hingen verlegen neben seinem Körper herab. Als er mich bemerkte, kam Bewegung in ihn und er winkte mich zu sich. Karl wandte nur seinen Kopf, wir blickten uns eine Weile an. Zu lang für die Unruhe einer Wirtsstube. Jemand rempelte gegen meinen Rücken und ich beeilte mich, einen freien Stuhl heranzuziehen und in Deckung zu gehen. Karl, erfuhr ich, wollte bei den nächsten Wahlen fürs preußische Parlament kandidieren und Rubinrot schien so etwas wie sein akademischer Berater, Redenschreiber und Widersacher in einer Person zu sein. Wenn Karl seine Pläne für die Arbeitslosen ausbreitete, rechnete Rubinrot ihm vor, warum seine Zahlungen nicht gedeckt waren. Und wenn Rubinrot die sozialdemokratische Agrarpolitik als sozialistisch anging, nahm Karl erst die Vorschläge der Nationalkonservativen auseinander, dann die des Zentrums, der Liberalen und drohte schließlich mit den Kommunisten. Wie im Zirkus folgte ich ihren Gefechten und Gedankensprüngen, die immer wagemutiger wurden, je mehr Biergläser über den Tisch gingen. Zwischen den sowjetisch-chinesischen Grenzstreitigkeiten, Kants ewigen Frieden und der Politik unseres preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun, den die einen den Roten Zaren nannten und die anderen den letzten König, wechselten sie rasant hin und her. Und als die beiden sich am Ende anschrien, weil sie unterschiedlich über ein mögliches Konkordat mit dem Heiligen Stuhl urteilten, war ich froh, leidenschaftslos in solchen Fragen zu sein. Braun besitzt keine natürliche Autorität, darum muss er autoritär regieren, war das Einzige, was ich an diesem Abend einwarf. Karl sah mich nachdenklich an. Und sofort tat es mir leid, überhaupt etwas gesagt zu haben. Nicht wegen Braun, sondern wegen Karl. Natürlich hätte ich damals schon gewusst, was nach Braun kam. Aber wer ahnte das damals schon? Im Mai wurden Günter Quandt Fotos vorgelegt, die der Privatdetektiv für ein üppiges Honorar geschossen hatte, und Quandt legte sie am Abend Magda vor. Sie sah die Bilder aufmerksam und ungerührt durch, wie man etwas betrachtet, das einem vollkommen alltäglich ist. Dann fragte sie Quandt, ob er ihr ein Taxi rufen könne. Sie machte mir keine Vorwürfe, als ich sie in der Wohnung ihrer Mutter besuchen kam, jedenfalls nicht offen. Dabei war ich es, den die Fotos an ihrer Seite zeigten, und sie sollen eindeutig gewesen sein. Vom Flur bis in den Salon standen Kartons und Schrankkoffer herum, in denen Quandt ihr die Garderobe und persönlichen Dinge nachgeschickt hatte. Magda wirkte erschöpft, nicht alt, eher von einer fahlen Alterslosigkeit, wie sie sonst nur die Toten in unseren Träumen zeigen. Sie war eine der feinsten Damen der Berliner Gesellschaft gewesen. Und nun lebte sie wieder wie als 13-Jährige im Transit zwischen Kartons und ungewisser Zukunft. Und auch wenn Augustes Wohnung so viel weitläufiger und annehmlicher war als das Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft, so sei es doch schlimmer als damals, meinte sie. Denn jetzt müsse sie sich noch das Recht erbetteln, ihren eigenen Sohn zu sehen. Sie war beim Anwalt gewesen, ihre Schwägerin Ello hatte ihr dazu geraten. »Der beste Scheidungsanwalt von Berlin«, sagte Magda, »und nicht einmal er macht mir Hoffnung.« »Was kann ich tun?«, fragte ich, und sie gab zurück, sie könne eh niemand vor dem beschützen, was komme. Sie räumte Tassen auf ein Tablett und vom Tablett wieder auf den Tisch, und dann fiel ihr eine zu Boden und zerbrach. Unfähig, sie aufzuheben oder wenigstens mich darum zu bitten, blickte Magda hinunter und klammerte sich an der Stuhllehne fest. Ich war es schließlich, der sie auf die Idee mit den Briefen brachte. Wenn man einige Zeit in den Pensionen an der Bülowstraße ein- und ausgeht, hört man einiges über die Unsittlichkeiten der Stadt, und bekannte Namen treiben als Erste an die Oberfläche. Quandt hatte mit einer Dame Umgang gehabt, mit der kein Vorsitzender eines börsennotierten Unternehmens in einem Satz genannt werden möchte. Das sagt mehr über die Börse als über die Dame aus, aber dennoch, ich erzählte Magda davon. Mehr nicht. Sie wusste selbst, was sie tat. Ihr eigener Wagen schien ihr zu auffällig. So fuhren wir mit dem Mercedes eines Bekannten die leuchtenden Kiefernspaliere des Grunewalds entlang bis zum Griebnitzsee. Ich parkte gut 100 Meter entfernt und wartete mit Blick auf die Baumkronen. In der Villa hatte Quandt ein Hausverbot gegen sie verhängt, aber Magda hatte es immer verstanden, ihren Charme einzusetzen. Keine halbe Stunde dauerte es, da stieg sie mit einem Stapel Kuverts wieder ein. »In seiner Schreibtischschublade«, sagte sie. »Man möchte nicht glauben, dass der Verführer der deutschen Wirtschaft so naiv ist.« Sie überflog die Briefe, und während ich sie zurück über die Avus Richtung Charlottenburg chauffierte, las sie mir kurze Stellen daraus vor. Ich glaube nicht, dass sie Rachsucht hegte und ganz sicher keine nostalgischen Gefühle. Sie errechnete nur, was es brauchte, um sich den Unterhalt für ihren Lebensstil zu sichern und ihren Sohn zu sich zu holen. Es war ein Geschäft, nichts anderes. Und auch wenn Quandt gekränkt sein mochte, verletzt sogar, so hatte doch gerade er in Menschen selten mehr als den Posten eines Geschäfts gesehen. Insgeheim mochte er bis zuletzt geglaubt haben, die Ehekrise zöge noch einmal vorüber, doch nach dem nächsten Anwaltstermin nahm er den Betrug hin und willigte in die Scheidung zu Magdas Bedingungen ein. Eine einmalige Zahlung von 50.000 Mark, danach 4.000 Mark monatlicher Unterhalt, eine Köchin, ein Hausmädchen und Harald würde die ersten Jahre zu seiner Mutter ziehen, in eine von Quandts Wohnungen, 7 Zimmer am Reichskanzlerplatz. Die Wohnung lag im 1. Stock, die beiden Balkone von verschämten Karyatiden flankiert. Tags fiel durch die hohen Fenster das Licht in die Räume und abends gaben sie warmes Lampenlicht wieder heraus. Bald wussten alle am Platz von der schönen Frau Quandt und wenig später sprachen sie von dem Gebäude nur noch als Haus der Quandt. Die anderen Bewohner verschwanden in der Namenlosigkeit. Es war ein herrschaftliches Domizil und das erste, das Magda selbst eingerichtet hat. In meiner Erinnerung gehe ich noch einmal durch die Räume. Die Schiebetüren gleiten beiseite. Ich schalte die kleine, mit Fransen betresste Lampe an und setze mich an den Flügel. Kaum, dass ich zu spielen beginne, belebt sich der Salon. Frauen in festlichen Kleidern haben sich auf dem Fauteuil niedergelassen und Herren flanieren mit angeheitert staatstragender Miene umher. Jemand öffnet ein Fenster, um die von Zigarettenrauch stickige Luft zu erfrischen, und wir hören den um den Platz kreisenden Verkehr. In einer Ecke steht der Österreicher. Seine Miene ist nicht so düster wie auf den Plakaten. Er lauscht aufmerksam der Musik, tritt einen Schritt näher und blickt mir über die Schulter auf die Finger. Schubert, sage ich. Es geht zu Herzen, antwortet Hitler. Im Oktober folgte auf Magdas Ehekrise die Krise der Wirtschaft. und Quandt tat noch einmal, was er im Frühsommer getan hatte. Er setzte Menschen vor die Tür. Anders als bei Magda trauerte er ihnen nicht nach und er zahlte ihnen auch keine Abfindung. Er handelte wie fast jeder Unternehmer in diesem Herbst und die Stadt war plötzlich überfüllt mit Zeit. Niemand brauchte noch die Minuten und Stunden und Jahre der Arbeiter. Sie waren keine Sekunde eines Günther Quandt mehr wert. Und die Entlassenen drängten sich vor den Volksküchen oder saßen mit einer Flasche Bier in der Hand auf dem Bordstein und blickten ins Nichts. Sogar der Astrologe in der Motzstraße machte einen niedergeschlagenen Eindruck, obwohl er der Börse bereits vor Jahren den Rücken gekehrt hatte. Er habe das alles vorhergesehen, erklärte er mir. Aber niemand habe so düstere Horoskope kaufen wollen. Darum habe er zu lügen begonnen. Er habe seinen Kunden eine schöne Zukunft aufgeschrieben, dabei habe er ja gewusst, dass es nicht so kommen würde. Und nun, er hob kraftlos seinen Arm und wies die Straße hinunter, nun standen die Menschen vor dem Ruin und er sei doch in gewisser Weise mit Schuld daran. Ich versuchte ihn aufzuheitern, aber nicht einmal mir kam überzeugend vor, was ich über Zufälle sagte, und so kaufte ich lieber ein Horoskop. Ich nannte ihm Helmuts Geburtstag und sagte, er könne ruhig die Wahrheit aufschreiben. Er blätterte in seinen astrologischen Büchern und murmelte, es ist nicht einmal in allem schlecht, nicht in allem. Ich nahm die Untergrundbahn zum Reichskanzlerplatz. Mit dem Zettel des Astrologen in der Tasche und einer Flasche Monopol im Arm klingelte ich bei Magda. Das Hausmädchen führte mich in den Salon. Magda lag mit einem Beutel Eis auf dem Sofa und kühlte sich die Stirn. Sie war erst vor 4 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden, wo sie mit Schädelbruch und Knochenfraktur die Parkfläche vor ihrem Fenster angestarrt hatte und immer düstererer Stimmung geworden war. Hoovers Neffe hatte sie mit 100 Stundenkilometern in einen Straßengraben gefahren, nachdem sie seinen Heiratsantrag schweigend zur Kenntnis genommen und er noch versucht hatte, mit reichlich Grauburgunder und einigen Gläsern Whisky gegen das Ende seiner Wünsche anzukämpfen. Als ich ihre glasigen Augen sah, schien mir allerdings, dass dieser Kopfschmerz eher von einer zu langen Nacht mit Alkohol und Zigaretten herrührte. Sie war seit ihrem Unfall auf eine aufgekratzte Weise müde vom Leben. Nichts lenkte sie genügend ab. Sie suchte mehr und wurde noch leerer. Sie rauchte viel, sie trank noch weiter. Und hätte ich sie gefragt, wovon sie eigentlich abgelenkt werden wollte, wäre ihr nichts eingefallen. »Warst du wieder bei deinem nordischen Ring?« erkundigte ich mich und öffnete den Champagner. »Mir gefällt dein Ton nicht«, gab sie zurück. »Es sind anständige Leute. Vielleicht die einzigen Anständigen, die es in dieser Stadt noch gibt.«
»Sicherlich fahren sie auch anständig Auto.«
Sie hob ihre Augenbrauen und ließ sich zurück ins Sofa sinken. Seit unsere Verbindung das Verbotene eingebüßt hatte, stritten wir oft, aber ohne Elan. Und manchmal vergaß ich sogar, dass sie Helmuts Stiefmutter gewesen war. Zwar hatte ich noch vor Hoover und in Anwesenheit von Ello beteuert, wenn nicht Magda, dann niemanden zu heiraten. Aber ich war damit kein Risiko eingegangen. Als Ehemann war ich für sie nie in Frage gekommen. Und da Quandt ihren gemeinsamen Sohn zu sich genommen und ihr den Unterhalt gestrichen hätte, schloss ich dieser Schritt ganz sicher aus. Mehr als eine Ablenkung bin ich ohnehin nie für sie gewesen. Sie suchte etwas Unbedingtes, etwas, woran sie endlich glauben konnte. Meine politischen Ansichten waren zu leise, mein Anteil an der Macht nur das Beamtentum und meine Utopie der Wunsch nach einer anderen Vergangenheit. Doch ging es mir nicht um den Vertrag von Versailles, sondern um einige Augenblicke auf einer Schultreppe. Ich weiß nicht, ob ich etwas sagen kann zu der Frage, wie zwangsläufig kam, was dann gekommen ist. Nicht nur in Magdas Leben. Die Kundgebungen, die Fackeln und Aufmärsche und alles danach. Natürlich habe ich versucht, Magda von diesen Leuten abzubringen. Ebenso wie Auguste und Ello es versuchten und andere auch. Die Wahrheit ist, wir haben sie nicht genügend überzeugt. Vielleicht, weil wir selbst nicht überzeugt genug waren. Es waren gewöhnliche Leute, gerade jene, deren Namen nicht danach klangen. Prinz Auwi, der Sohn unseres verjagten Kaisers, und seine Stiefmutter, die Prinzessin Reuß, waren ordinär auf eine Art, auf die es nur Menschen sein können, die wissen, wie Macht riecht, mit einer Mischung aus plumpem Herrschaftsanspruch und weinerlicher Nostalgie. Eine Vorfahrin der Fürstin hatte traurige Kirchenlieder geschrieben und Auvis Vater, dessen Porträt einmal über dem Bett meiner Eltern gehangen hatte, befasste sich nun in Holland mit Botanik. Später sah man den Prinzen häufiger auf Wahlkampftribünen. Seine ehemalige Majestät hatte dem Sohn den Eintritt in die NSDAP gestattet. Besondere Zeiten bedurften besonderer Maßnahmen. Und die nationale Sache gewann sich nicht allein mit Tulpenzucht. Im Braunhemd konnte man Auvi für den Sohn eines Kleinbürgers halten. Und hob er in seiner Rede den Arm, wirkte er wie ein falsch zusammengebauter Nussknacker. Seine Gesichtszüge traten während seiner Auftritte in ihrer ganzen Einfalt hervor. Und seine Sprache klang wie die von Leuten, die die Armut über Jahre misstrauisch gemacht hat. Dabei war er nicht arm. Er hatte nur Gott eingebüßt. Oder vielmehr Gott die Hohenzollern. Wie ein geprellter Liebhaber redete Auvi schlecht, was ihn verlassen hatte. Die Sklavenmoral des Christentums galt es aufzusprengen, die Herrschaft der Schwächlinge und die Ressentiments der Willenlosen zu überwinden und ein neuer, ein wirklicher Heilsbringer, ganz sicher kein Jude, müsse ein neues Reich errichten. Während er sich in Rage redete, drang in seinen Gesten aus einer tief abgelagerten Schicht das herrschaftlich Exakte der Kadettenerziehung herauf und erteilte die schwüle, angetrunkene Atmosphäre wie ein Florettfechter. Obwohl Magda nach den Treffen vor allem einen schweren Kopf hatte, behauptete sie, die Zusammenkünfte beflügelten sie. Ich denke, sie schmeichelten ihr vor allem, denn alles drehte sich um die Vorzüglichkeit eines Menschentypus, der aussah wie sie. Sie war die Eva dieser Schöpfung. Und man glaubte mit einem Ernst an die Überlegenheit der arischen Rasse, durch den niemandem mehr auffiel, wie albern das Ganze war. Am letzten Abend im August besuchte Magda eine Wahlkundgebung im Sportpalast. Und obwohl meine Wohnung um die Ecke lag, kam sie danach nicht mehr bei mir vorbei. Sie sei müde gewesen, sagte sie, als ich sie 2 Tage später zum Abendessen traf, aber ich spürte, dass es etwas Grundsätzlicheres war. Ich hatte kein Indiz und keinen Namen. Sie berichtete nicht einmal viel von der Veranstaltung. Doch sie wirkte, als hätte ihr jemand neuen Atem eingehaucht. Ich lachte, als sie mir erzählte, sie sei in die Partei eingetreten und schlug ihr vor, die Kapitalisten umgehend zu enteignen und gleich bei sich selbst anzufangen. Sie verstand nicht, was daran lustig sein sollte, und ich verstand nicht, was sie von diesen Leuten wollte. »Sie sind doch gegen die Kommunisten«, sagte sie. »Sie sind gegen alle«, sagte ich. »Alle, die nicht genauso sind wie sie.« Nach ihrem ersten Treffen bei der NS-Frauenschaft wirkte sie kleinlauter. Und ich triumphierte bereits. Es waren keine Damen, auch keine Gattinnen, erzählte sie, sondern einfach nur Ehefrauen. Verheiratet mit Hausmeistern und kleinen Büroangestellten wuschen sie in den Hinterhöfen von der Sonne weggesperrt Wäsche, erzogen Kinder und schimpften auf Menschen wie Magda. Von ihnen wurde sie nicht hofiert wie im Kreis um Prinz Auvi, sondern mit Missgunst beäugt. Und ich dachte, sie würde bald die Lust verlieren und zur Besinnung kommen. Aber Magda ließ sich nicht von der Idee abbringen, eine Nationalsozialistin zu sein. Als sie einige Monate später auch noch anfing, für den Gauleiter das Privatarchiv zu ordnen, stellte ich sie zur Rede. Sie stritt so vehement ab, diesem Kerl nachzulaufen, dass ich ihr auf den Kopf zusagte, sie habe sich in ihn verliebt. »In so jemanden könne sie sich nicht verlieben«, sagte sie. Sie war empört, wie man es nur sein kann, wenn man selbst von der Anziehung überrumpelt ist.
Cedric Cavator mit der 6. Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Österreich steht nach dem Wahlerfolg der rechtspopulistischen und in Teilen rechtsextremen FPÖ vor einer schwierigen Regierungsbildung. Bundespräsident van der Bellen erklärte in Wien, er werde jetzt mit jeder Partei Gespräche darüber führen, welche tragfähigen Kompromisse möglich seien. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Dabei werde er darauf achten, dass bei der Regierungsbildung die demokratischen Grundrechte respektiert würden, betonte van der Bellen. Traditionell bekommt in Österreich die stärkste Fraktion den Auftrag zur Regierungsbildung. Festgeschrieben ist das in der Verfassung aber nicht. Zwar wurde bei der Parlamentswahl die rechtspopulistische FPÖ laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit rund 29% stärkste Kraft vor der regierenden konservativen ÖVP um Kanzler Nehammer, die auf gut 26% kommt. Die FPÖ braucht allerdings einen Koalitionspartner. Und alle anderen Parteien lehnen ein Regierungsbündnis und